Heute als Host Isa Gard und Kira Schubert und zu Gast Denise Kratzenberg, Gründerin von Cheeks, einer female-friendly Porno-Plattform.
Viele Menschen denken, dass irgendwie Pornografie per se schlecht ist und dass sie sich dem Thema nicht annehmen wollen. Dabei, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, ist das ja mit Abstand der größte Markt. Und dadurch, dass sich keiner dem Thema annähern möchte, auch nicht in der Politik oder sonst wo, gibt es halt auch keine Regulation. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Let's go!
Go, go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR.
Zurück zum Podcast. Wir versuchen, den OMR-Podcast beständig zu optimieren und weiterzuentwickeln. Zuletzt haben wir die monatliche OMR-Classic-Folge eingeführt. Anfang des kommenden Jahres hoffentlich kommt eine längere Doku-Serie, ich glaube von bis zu 12 Stunden, da arbeiten wir gerade noch dran. Und heute ein ganz anderes Format. Und zwar wollen wir ein Thema adressieren, was uns wichtig ist, was mir auch häufig hier zu Recht vorgeworfen wird, dass wir nicht ausreichend Gästinnen oder Damen, Ladies zu Gast haben im Podcast. Ist auch gar nicht so einfach, aber es gibt vielleicht doch irgendwie Mittel und Wege. Und eine Sache ist mir eingefallen, die ich ganz spannend finde. Und zwar machen meine beiden Kolleginnen oder eine Ex-Kollegin und meine Geschäftsführungskollegin, die Isa Gard und die Kira Schubert, gemeinsam einen Podcast, der heißt 50-50. Und da geht es explizit um Gender-Gleichgewicht und um die Frage, wie schafft man es, dass mehr Frauen in der Wirtschaft Führungspositionen erreichen. Das ist eine Frage, die ich wichtig finde und die mir am Herzen liegt, auch wenn man das in den Zahlen hier im Podcast nicht immer so sehen kann. Deswegen heute kein Podcast von mir, sondern eine Folge des 50-50 Podcasts mit Isa und Kira. Und zwar haben die zu Gast, was wir jetzt gleich hören werden, die Denise Kratzenberg und die ist Gründerin von Cheeks. Das ist eine female-friendly Erotik- oder Porno-Plattform. Fand ich ganz interessant. Was macht die da eigentlich genau? Was soll das eigentlich genau sein? Wie funktioniert das? Also die haben einige der Fragen gestellt, die ich auch stellen würde. Ein paar Fragen darüber hinaus, aber nicht ich habe sie gestellt, sondern Kira und Isa haben da mit Denise gesprochen. Also viele neue Stimmen. Ihr werdet es auseinanderhalten können. Also besser als die beiden Kollegen hätte ich es auch nicht machen können. In den Sinne direkt rein ins Gespräch mit Denise und Isa und Kira. Auf geht's!
Lass uns direkt mal ein bisschen einsteigen. Du bist die Gründerin von Cheeks. Du kannst das bestimmt besser erklären als ich. Das kannst du gerne auch nochmal gleich sagen. Aber es ist ja eine Plattform für authentische und female-friendly Filme und Audios. Kannst du mal uns ein bisschen mitnehmen, wie du auf die Idee gekommen bist, Cheeks zu gründen und was sich dahinter verbirgt?
Ja, also Cheeks ist genau eine Plattform, der Menschen einen Zugang verschaffen soll, vor allem auch zu der eigenen Sexualität. Und mir ist damals vor ein paar Jahren aufgefallen, dass es ein ziemliches Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen gab, bezüglich Pornografie auch. Also Männer, für die war es irgendwie völlig normal, Pornos zu schauen. Und bei Frauen war es so, haben sich nicht getraut. Und wenn, dann haben sie sich dafür geschämt. Und irgendwie so richtig so ausgeglichen war es nicht. Und ich habe das dann mit nach Hause genommen und mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Weil eigentlich wachsen wir ja mehr oder weniger gleich auf. Und dann ist mir aufgefallen, dass für viele Frauen es einfach schwierig ist, sich mit den Protagonisten oder auch mit den Performer und Performerinnen zu identifizieren, dass sie sich auf den Seiten nicht wohlfühlen, dass ihnen einfach der Zugang fehlt. Und mir ist auch aufgefallen, dass so Sexualität in der Schule, ja, also bei Männern irgendwie offener war und auch bewusster. Zum Beispiel wurde dann im Heft mal ein Penis gezeichnet, aber nie eine Vulva, ganz komisch. Ja. Oder auch so, wenn ein Mann dann oder ein Junge irgendwie was mit mehreren Frauen in der Schule hatte, war ja so der Star. Und die Frau war irgendwie, okay, du hast mit zwei Typen auf der gleichen Party geknutscht. Also du brauchst jetzt irgendwie gar nichts mehr machen. Das ist mir eben aufgefallen. Und ich habe dann irgendwann Cheeks gegründet, eine Plattform, die eigentlich unisex ist, weil ich eben keinen mehr ausschließen wollte, aber vor allen Dingen auf die Bedürfnisse von Frauen gerichtet ist, dass die einen Zugang finden, sich mit ihrer eigenen Sexualität auseinanderzusetzen und auch Filme zu sehen, die ihnen gefallen, die authentisch ist, wo sie sehen, dass auch ihre Lust irgendwie dargestellt wird und Einvernehmlichkeit zeigt. Ja, das. Und ein cooles Branding natürlich ist auch dabei, dass man sich wohlfühlt. Das ist so die Grundidee hinter Cheeks.
Und gab es da für dich so einen Schlüsselmoment, dass du gesagt hast, ja, das mache ich jetzt?
Nee, ich bin da irgendwie so reingeschlittert. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so ein bisschen googelt. Also ich habe mich dann ja total mit der Thematik auseinandergesetzt. So, wie viele Frauen schauen eigentlich Pornos? Bin dann von einer Seite zur nächsten gegangen, habe dann auch einen ganz spannenden Report gefunden von einer sehr bekannten User-Generated-Content-Seite über den Anteil von Frauen. Und dann bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich immer, dass das Grundproblem nicht daran liegt, dass man vielleicht es nicht unbedingt findet oder nicht schauen möchte, sondern dass einem einfach der Zugang fehlt, dass man irgendwie Angst hat, also dass es eine Barriere gibt. Und das ist vor allen Dingen das Problem, was Cheeks aufbrechen möchte. Und am Anfang dachten mein Mitgründer Max und ich, dass wir irgendwie so eine Entspannungs-App machen. Die sollte den Zugang auf jeden Fall schaffen. Aber die war so unangenehm, dass wir das ziemlich schnell aufgegeben haben und eben dann mit authentisch fair produzierten Pornos weitergemacht haben.
Und ihr habt da ja unterschiedliche Bereiche, Watch, Listen, Learn und Workshops. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, was diese einzelnen Bereiche beinhalten und welche vielleicht am besten angenommen werden?
Genau, die sind alle mit der Geschichte mit dazugekommen. Am Anfang haben wir eben mit Pornografie, also mit der klassischen, mit Filmen angefangen, weil wir wussten, dass gerade in meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis oder auch in der ersten Fokusgruppe viele einfach coole Pornos sehen wollten. Und später ist auch Audio mit dazugekommen, weil das vor allen Dingen den Frauen auch den Zugang vereinfacht. Also sie fangen erstmal mit einer Audiogeschichte an vielleicht. Workshops ist vor allen Dingen auch cool für Paare, um sich weiterzuentwickeln. Und wir haben auch einen großen Blog und einen Podcast. Und all diese Facetten, die ja unterschiedliche Medienformen auch beinhalten, führen dazu, dass sich Menschen eher damit auseinandersetzen und Sexualität ganzheitlich sehen. Als nicht nur, okay, ich schaue mir jetzt einen Film an und da geht es irgendwie um Penetration, sondern hey, Sexualität kann auch sein, wenn mich ein Stöhnen antörnt. Oder Sexualität kann auch mit meinem Partner gelebt werden, wenn wir zusammen eine neue Sexualpraktik leben. Oder auch, dass Sexualität Gesellschaftsthema auch ist, also wie in unserem Podcast behandelt wird, dass es auch mal darum geht, andere Sichtweisen zu sehen. Und ja, es ist ein ganzheitliches Thema und nicht nur eben ein Medium, was bedient werden muss.
Und gibt es da bei den Usern Bereiche, die mehr angenommen werden oder weniger? Also du hast jetzt gerade Audio schon angesprochen, bei den Frauen eher als Einstiegsformat.
Ja, also es ist ein bisschen so wie bei Kindern. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Ihr hört ja ein Hörspiel, das ist auch richtig cool. Dann macht jemand den Fernseher an. Gut, dann ist das Hörspiel erstmal raus. Ja, so ist es ein bisschen bei unseren Nutzern und Nutzerinnen auch. Also Video ist schon am beliebtesten. Aber ja, je nachdem, in welcher Lage also die Nutzer und Nutzerinnen gerade sind, werden verschiedene Formate ausgetestet, aber Video ist schon noch im Fokus.
Lass uns doch mal ein bisschen auf den Pornomarkt eingehen. Der ist ja riesengroß in Deutschland. Ich glaube, Deutschland ist ja irgendwie Pornonation Nummer 1 vielleicht sogar. Irgendwie verbindet man Pornos ja trotzdem immer mit Männern. Hast du irgendwie Zahlen parat, dass man das so ein bisschen einordnen kann? Wie viele Frauen schauen über Pornos? Wo stehen wir da gerade? Was sind vielleicht auch eure Konkurrenten? Also, dass du so ein bisschen uns da nochmal mitnimmst.
Ja, der Pornomarkt ist erstmal super intransparent. Ich hatte die gleichen Fragen auch am Anfang, weil ich wollte ja wissen, wie groß ist eigentlich der Markt überhaupt. Und man schätzt ihn derzeit auf 100 Milliarden, also mit Abstand der größte, den es wohl gibt. Davon sind ungefähr 30% weibliche Nutzerinnen und 10% ungefähr zahlen derzeit für Pornografie, was deutlich zu wenig ist, weil irgendwie müssen ja auch die Darsteller und Darstellerinnen bezahlt werden und 10%, also das geht einfach nicht. Also wir müssen eigentlich auf 100% kommen. Es ist ein langer Weg, aber ich bin froh, dass es und dankbar, dass es wenigstens schon 10% gibt. Genau das ist so, ja, so die zu den Eckdaten, die es derzeit gibt. Tendenz natürlich total steigend. Also immer mehr Frauen schauen Pornos. Das ist einfach ja, gegeben, vor allen Dingen seit 2017, seitdem es ja die Hashtag MeToo-Debatte gab, dass immer mehr Frauen selbstbewusster geworden sind, gesagt haben, hey, ich habe auch Bedürfnisse, ich habe auch eine Lust, die bedient wird und da sich auch viel mehr emanzipiert haben.
Und wie ist eure Zielgruppe? Also habt ihr deutlich mehr Frauen als Männer, die auf eurer Plattform sich einloggen und ein Abo abschließen oder Paare oder wie kann man sich das vorstellen?
Bei uns genau das Gegenteil. Wir haben 70% Frauen und 30% Männer angegeben. Wir haben auch eine gewisse Schnittmenge an Non-Binären oder Personen, die sich keinem Geschlecht zuordnen, aber hauptsächlich wirklich Frauen. Und da sind wir auch total stolz drauf, weil das eigentlich ganz untypisch ist, weil ja viele sagen, ah, Frauen schauen gar keine Pornos. Und auch am Anfang, als ich die ersten Investorengespräche hatte, haben viele gesagt, also ich habe jetzt die Frauen in meinem Office gefragt, die haben alle gesagt, dass sie keine Pornos schauen.
Natürlich.
Ja, dachte ich, okay, gut, das ja, würde ich vielleicht meinem Chef jetzt auch nicht direkt sagen. Jetzt schon, aber früher nicht.
Und wie sieht das mit der Konkurrenz aus? Ist dann Pornhub auch ein direkter Konkurrent von euch?
Ja, ja, kommt ein bisschen drauf an, wie man Konkurrent definiert. Also Pornhub ist erstmal ein ganz anderes Geschäftsmodell. Die sind ja eine User-Generated-Content-Plattform. Das heißt, jeder kann eigentlich Filme hochladen, wie und wann er möchte. Es wird nicht kuratiert. Das ist auch das Gefährliche an der Thematik, dass die einfach nicht hinterherkommen zu schauen, ob der Content sauber ist. Das, und wir kuratieren ja. Also wir, bei uns sind die Filme und generell alle Pieces eigentlich handverlesen. Und wir kennen die Darsteller und Darstellerinnen fast alle persönlich und wir schauen einfach, dass Einvernehmlichkeit gezeigt wird, dass man mit einem guten Gefühl da rausgeht und das ist, deshalb ist ja, Pornhub nicht unbedingt ein Competitor.
Und auf so klassischen Pornoseiten werden ja auch die typischen Stereotype vertreten.
Ja.
Was macht ihr, um diese Stereotype aufzubrechen?
Ja, der Stereotyp in den Mainstream-Plattformen ist ja häufig das, ja, irgendwie der Mann ist auf jeden Fall dafür verantwortlich, dass die Frau glücklich wird. Und wir zeigen einfach unterschiedliche Formen. Das ist natürlich auch eine Art, wie man Sexualität leben kann und zeigen kann. Aber wir zeigen einfach ja, unterschiedliche Körper, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Formen von Filmen. Also viel Diversität. Wir versuchen wirklich weitestgehend zu inkludieren. Es gelingt uns nicht immer. Das ist auch wirklich eine der größten Herausforderungen. Weil wir können wirklich nicht jedem gerecht werden, wollen wir auch nicht. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie einem AfD-Anhänger gerecht werden. Das ist ja nicht unser Ziel, aber weitestgehend so zu inkludieren, wie es geht.
Ja. Und habt ihr da Herausforderungen, was das Thema Diversität betrifft?
Ja, wir lizenzieren ja auch hauptsächlich und da gibt es einfach manchmal nicht die Filme, die wir uns wünschen. Zum Beispiel das Thema Mehrgewichtigkeit wird häufig in der Pornografie fetischisiert, also okay, die Frau ist mehrgewichtig, ist eine Frau und dann wird sie noch diskriminiert, dann erst recht. Und das sieht man ganz häufig und das ist natürlich total inakzeptabel und passt auch nicht zu uns. Und da geeigneten Content zu finden, war ziemlich schwierig. Da haben wir jetzt zum Glück selber produziert, was uns, glaube ich, ganz gut gelungen ist. Aber es gibt einfach Grenzen, also bestimmte Sachen oder auch ältere Paare. Wäre auch schön, wenn man die sehen würde, ja, häufiger. Auch da ist es irgendwie so, entweder so der ältere Herr und das junge Mädchen und das ist natürlich, davon gibt es en masse, aber das ist nicht das, was wir unbedingt zeigen. Deshalb geht auch, aber eben nicht nur.
Du hast es eben schon erwähnt, ihr produziert jetzt auch mittlerweile. Ich glaube, du hast wahrscheinlich eben auf den Film Muse angespielt. Mhm. Genau, der zeigt ja auch verschiedenste Perspektiven und viel Diversität. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie läuft so eine Produktion ab? Wie habt ihr die ganzen DarstellerInnen kuratiert? Wie kann man sich das vorstellen?
So die Eigenproduktion, das war immer so unser größter Traum. Also von Anfang an war so, okay, irgendwann wollen wir selber produzieren. Irgendwann. Und dann war es irgendwann mal an der Zeit. Und ich habe gesagt, okay, lass uns das jetzt einfach mal machen. Wir wollen das schon so lange. Und ja, wie fangen wir denn an? Ja, keine Ahnung. Wir haben da zum Glück eine Regisseurin gefunden, die mit uns da eng zusammengearbeitet hat. und den Film auch produziert hat und geschrieben hat. Und die Darstellerinnen haben wir selber gesucht. Also es war auch nicht ganz so einfach, weil wir wollten eben verschiedene Body-Typen zeigen. Mhm. Und es musste ja auch irgendwie von der Chemie her passen und die müssten natürlich auch verfügbar sein. Und das hat dann irgendwie dann doch alles ganz gut gepasst. Und dann haben wir auch nicht alles an einem Tag gedreht, sondern an insgesamt drei. Also zwei Drehtage und einmal auch so ein Vorbereitungs-Nachbereitungstag. Alle haben sich erstmal kennengelernt und das war echt cool, mal zu sehen, wie würde ein Pornodreh ablaufen, wenn man sich wirklich Zeit nehmen würde und auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Also das haben wir auch gemacht, das ist auch eher untypisch heutzutage. Früher hat man das noch eher gemacht, aber seitdem es eben die User-Generated-Content-Plattformen gibt, ist das eher alles ein bisschen kürzer gehalten. Mhm. Und ja, wir haben auch netterweise so einen Lichtstrahler von der Stadt Köln gesponsert bekommen. Danke dafür auch an dieser Stelle.
Oh wow.
Und wir konnten dann drehen und am Anfang gab es eben auch einen Intimacy-Coach, der hat dann versucht, irgendwie erstmal einen Safe Space zu kreieren, vor allem für die Performerinnen, dass sie sich kennenlernen, lernen irgendwie zu berühren, aufeinander einzugehen. Und am Set waren, glaube ich, bestimmt 30 Leute. Die sich aber auch alle kannten und verstanden haben. Und es war eine richtig schöne Atmosphäre. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dabei zu sein. Es durften leider nicht alle aus dem Team mitkommen, deshalb darf ich nicht so ganz so positiv davon erzählen. Sind die anderen alle traurig, aber doch, es war cool.
Aber ihr würdet das auch nochmal bald wiederholen oder war es jetzt einfach, also standen Kosten und Aufwand und so weiter nicht in einem Verhältnis? Was meinst du?
Wir wollen das auf jeden Fall nochmal machen. Also das hat sich auf jeden Fall total gelohnt. Vor allen Dingen dadurch haben wir auch nochmal Presse und medial mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das hat mir auf jeden Fall gut gefallen, dass auch viele Zeitungen darüber geschrieben haben und vor allem diesen neuen Ansatz sehr gelobt haben. Darüber habe ich mich sehr gefreut und ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. War sehr viel Arbeit, aber hat unfassbar viel Spaß gemacht.
Und wie lang ist der Film?
14 Minuten.
Darf man das
überhaupt sagen? Doch, schon ein richtiger Film. Ja, ja. 14 Minuten. Und das Spannende an dem ist, er ist eigentlich wie ein normaler Kurzfilm, nur einfach mit pornografischen Szenen. Aber es ist, beginnt erstmal mit einer kleinen Story, bei einem Aktzeichenkurs und es gibt auch ein Voice-Over mit Gedanken. Also es gibt auf jeden Fall eine Menschlichkeit, was uns besonders wichtig war.
Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen ich kenne, die sehr viel Energie stecken, natürlich in ihre Arbeit, in Hobbys, in Reisen, im Zweifel auch in Wohnraum. Und obwohl sie wissen, dass es langfristig keine gute Idee ist, ihre privaten Finanzen etwas schleifen lassen, ihre Finanzplanung nicht so im Fokus haben. Deswegen ist doch gut, dass es unseren Partner Liquid gibt. L-I-Q-I-D. Ich habe schon häufiger hier von Liquid erzählt. Die wollen eine maßgeschneiderte Anlagelösung sein mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Zielgruppe hier, zum Beispiel dieses Podcasts. Liquid möchte euch Zugang geben zu den besten Fonds im Bereich Venture Capital, zu den besten Fonds im Bereich Private Equity, in dem man als Privatperson sonst gar nicht reinkommt. Mit Liquid wäre das möglich. Am Ende ein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau, Wealth Management für Leute, die vielleicht gar nicht so mega wealthy sind, aber trotzdem die ganzen Vorzüge genießen möchten. Liquid wurde zuletzt 5-mal in Folge als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet und bietet allen, die hier zuhören, ein kostenloses Kennenlernen-Orientierungs-Erstgespräch. Einfach anmelden, kostet gar nichts unter liquid mit liquid.de/omr. Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Zurück zum Podcast.
Das ist ja, glaube ich, auch besonders bei eurer Plattform, dass ihr auch immer mal so Filme zeigt, die eine kleine Story haben, wo es nicht irgendwie startet mit einer Szene irgendwo, wo es dann direkt zur Sache geht, sondern es vielleicht auch irgendwie ein bisschen so eine kleine Geschichte gibt, ähnlich wie wahrscheinlich in den Audioformaten, oder?
Ja, es ist sowohl als auch. Manchmal geht es auch direkt zur Sache, was auch schön
auch gut
ist. Aber es gibt auch mal Stories und vor allen Dingen zeigen wir die Gesichter. Also wir haben dann auch Creator, denen man quasi so folgen kann oder zumindest sehen kann, wo sie noch mitspielen. Und also es gibt auf jeden Fall Gesichter, es gibt auch Nice-to-Meet-You-Videos, da lernt man die Performer und Performerinnen nochmal kennen. Wir hatten jetzt ein Pärchen, das ist so mit dem Tourbus durch Europa getourt und wir haben sie ein bisschen begleitet auf Social Media und auch es gab dann auch Filme dann an den einzelnen Orten. Also das ist schon also besonders auf jeden Fall, dass man die Charaktere oder die Menschen, die dahinter stehen, auch kennenlernt.
Sind daraus auch schon Porno-InfluencerInnen entstanden?
Ja, das ist wie bei anderen Schauspielern auch. Das eine geht mit dem anderen einher. Also ich weiß, wir haben ein Pärchen, die haben über 100.000 Follower und die sind total beliebt. Und
auf Instagram dann?
Auf Instagram, genau. Und ja, das ist klar, die sind auch Stars.
Ja. Und wie findet ihr die? Also kommt man dann so vom Hölzchen aufs Stöckchen, wenn man dann irgendwie einen Creator kennenlernt, dass man dann irgendwie auch direkt so, wenn man in der Szene ist, ja, direkt andere kennenlernt und sich dann vernetzt? Oder wie funktioniert das?
Das war auch meine Frage am Anfang. So, wie lerne ich denn jetzt eigentlich Menschen aus der Industrie kennen? Und es ist ein bisschen so, also es gibt man lernt eine Person kennen, die empfiehlt dann eine andere Person und dann irgendwann haben wir jetzt auch mal Anfragen direkt bekommen, aber am Anfang mussten wir irgendwo anfangen und vor allen Dingen mussten wir auch erstmal erkennen, wer ist denn eigentlich, also wer produziert gerade fair und wer produziert nicht gerade fair und auf der anderen Seite mussten die Performer und Performerinnen uns auch erstmal kennenlernen, also weil viele sagen ja viel, wenn der Tag lang ist und man braucht erstmal so eine Vertrauenswürdigkeit auch in der Szene.
Total. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet und bin auch in diese Industrie und Szene abgetaucht und war total fasziniert und habe auch irgendwie so eine kleine Doku geguckt über so einen Typen aus der Industrie, der halt irgendwie auf My Dirty Hobby immer so junge Frauen angeschrieben hat, die dann halt irgendwie gerade in der Szene gestartet haben und die dann quasi dazu gebracht hat, total extreme Pornos zu drehen und die da teilweise total traumatisiert eigentlich rausgegangen sind aus diesen Erfahrungen und der dann auch tatsächlich interviewt wurde und gesagt hatte, dass Pornodarstellerinnen, junge Frauen ja eh alle einen Knacks hätten. Also total traurig, ich war total mitgenommen von dieser Doku und deshalb denke ich mir so irgendwie, wie funktioniert diese Szene und wie divers ist die Szene ja wahrscheinlich auch, ne? Also wenn man solche Menschen hat, die dann irgendwie ja sich auch auf solche hilflosen Frauen stürzen und es gibt aber ja irgendwie noch so viel mehr, ne?
Ja, das Hauptproblem ist ja, dass viele Menschen denken, dass irgendwie Pornografie per se schlecht ist und dass sie sich dem Thema nicht annehmen wollen. Dabei, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, ist das ja mit Abstand der größte Markt und dadurch, dass sich keiner dem Thema annähern möchte, auch nicht in der Politik oder sonst wo, gibt es halt auch keine Regulation. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Also es wird einfach akzeptiert, weil man Pornografie nicht eliminieren kann. Wir wissen, dass 80% der Leute Pornos schauen. Es wird aber dann einfach so verdrängt an den Rand der Gesellschaft, dass keiner mehr darauf achtet, dass sowas eben nicht passiert. Und die Alternative wäre einfach, öfter darüber zu sprechen, irgendwie Awareness zu schaffen, zu schauen, dass man eine Brücke findet zum Konsum und zur Legalität und nicht, dass man sagt, ach, ist eh Porno, ist ja eh egal. Da müssen wir auf jeden Fall von weg und deshalb finde ich es total gut, auch heute hier zu sein, weil ich hoffe, dass ich ein paar Leute erreiche, die darüber nachdenken, hey, zahle ich eigentlich gerade dafür? Wie werden eigentlich die Pornos produziert, die ich gerade schaue? Und dann vielleicht auch ein Umdenken stattfindet.
Ja, total. Was mich noch interessieren würde, weil ich hier auch das Marketing mache bei OMR und wir auch schon natürlich viele Geschäftsmodelle beleuchtet haben und ich weiß zum Beispiel, die Tabakindustrie darf gar nicht werben. Bei euch ist es ja auch ein schwieriges Thema, das Thema Marketing wahrscheinlich wegen Jugendschutz. Mhm. Wie geht ihr das Thema an, um bekannter zu werden?
Ja, was wir eben vermeiden wollen, ist natürlich auch, dass Kinder eben Pornografie schauen. Das ist jetzt überhaupt nicht auch nicht mein Wunsch. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch irgendwie Bekanntheit erlangen. Ist auf jeden Fall ein schwieriger Grad. Was wir viel machen, ist mit Influencern zusammenarbeiten, die das Thema eben ganzheitlich beleuchten können und erklären können. Die fangen dann wirklich an von, okay, was ist eigentlich Pornografie und wie kann dir Pornografie helfen, was ist schädlich und dann dazu auch am Ende Leute dazu bringen, unsere Plattform zu besuchen. Aber es ist schon irgendwie schöner, weil es eben davor noch diesen Step gibt. Und kann natürlich nicht jedes Kind auf unsere Seite. Wir kriegen trotzdem, haben sehr, sehr viele Restriktionen. Also nicht nur beim Marketing, wir dürfen jetzt keine Facebook-Werbung schalten, keine Ads bei Google schalten. Das ist schon ein bisschen kompliziert. Da werden wir schon stark diskriminiert und es ist nicht einfach, Bekanntheit zu erlangen. Aber es gibt Wege und Mittel. Und zum Beispiel vor 3 Jahren war es so, da durften wir noch nicht mal Flyer irgendwo streuen, also in Magazinen oder die Presse durfte generell nicht über Pornografie schreiben. Und das hat sich jetzt geändert. Und das ist nicht so, weil es irgendwie auf einmal eine neue Richtlinie gibt, sondern es gibt immer so vereinzelt Leute, die sind so Supporter. Die wollen was verändern und die sehen so die Mission und finden das total cool und sagen dann, ach Denise, komm, streu einfach. Ist okay, wir steht nirgendwo, dass du es nicht darfst. Und dann fängt der Erste an, dann sagt der andere, ach, ich finde es eigentlich ganz cool. Stimmt, dann machen wir das auch. Und so bricht es immer auf. Und es gibt immer diese Fans, wie wir sie nennen, oder Supporter, die wirklich die Welt bewegen. Die wissen es gar nicht erstmal. Die denken, okay, ich helfe denen jetzt ganz kurz. Und es ist nur ein Flyer, den sie bei uns im Magazin streuen dürfen. Aber damit brechen so, ja, für uns auf jeden Fall, werden neue Wege geebnet. Das ist auf jeden Fall cool.
Und die Influencer, wie wählt ihr die aus? Weil am Ende könnt ihr ja eigentlich jeder passen, oder?
Ja, stimmt. Könnte eigentlich jeder passen, außer die Accounts, die Frauen diskriminieren zum Beispiel. Ja, gut, die jetzt nicht unbedingt als meine Zielgruppe betrachten, aber eigentlich schon. Oder wahrscheinlich die müsste ich auch targeten, weil die müssen ja auch noch bekehrt werden. Es würden schon eigentlich fast alle passen, aber vor allen Dingen Leute, denen das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist. Das ist, glaube ich, so unser Kernpunkt, dass Leute einfach ja ohne Reue konsumieren wollen.
Und wie kommt das an, wenn du über das Thema sprichst, also in deinem Bekanntenkreis oder auch generell irgendwie mit potenziellen GeschäftspartnerInnen? Ich kann mir vorstellen, dass du wahrscheinlich irgendwie auch eine Entwicklung hingelegt hast von vielleicht auch normaler Konsum mit Pornos und darüber zu sprechen, wie OrthonormalverbraucherInnen vielleicht und wie ist das jetzt und wie kommt's an?
Ja, am Anfang gab es ja noch nicht mal so ein richtiges Produkt. Wir dachten ja irgendwie, es wird vielleicht irgendwas im Bereich Pornografie, vielleicht wird es irgendwas zum Entspannen. Und es war so ein langer Weg. Und ich habe da meine Freundin und Familie ganz früh schon mitgenommen. Ich habe gesagt, ja, in diesem Bereich, da möchte ich irgendwas machen. Und dann dachten alle, ja, Denise, warten wir erstmal ab. Und waren ziemlich früh auch bei der Entwicklung dabei, auch bei der Erfindung, sodass es für alle dann irgendwie okay waren, weil sie irgendwie ja Mitgestalter waren. Und ich habe auch viel mit meinen Eltern über den Markt gesprochen, über wie war es eigentlich früher und was bedeutet eigentlich Pornografie für euch und was müsste sich ändern, damit eben dieses Stigmata aufbricht. Also da waren schon immer alle ziemlich früh dabei.
Aber auch offen darüber zu reden?
Ja, über die eigene Sexualität, das haben sie trotzdem nicht gemacht. Aber eher so über, wie war das in Videotheken und was dachte man früher, wenn jemand Pornos geschaut hat?
Hinter so einem Vorhang musste man da ja früher. Ja.
Und ja, so. Und dass eigentlich die Generation, also meiner Eltern eigentlich viel offener und freier war. Also dass es eigentlich so einen Rückstand gab dann in den 90ern und in den 2000ern. Und dass es ja eher Zyklus und Wellen sind. Und ja, dann irgendwann kam natürlich dann das Thema auch Aufklärung mit dazu, weil eben Pornografie geht mit Aufklärung auch einher. Man kommt nicht drum rum. Wir haben viel darüber gesprochen zu Hause und auch mit meinem Freund viel. Und wie er dann zu Pornografie steht, hatten wir eigentlich auch nie das Thema so wirklich auf dem Tisch. Aber dann, seitdem ist es wirklich egal. Also genau, und die habe ich alle früh mit auf den Weg genommen, auf die Reise. Und dann war es eigentlich relativ einfach. Aber wenn ich dann so Leute ganz lange nicht gesehen habe, so alte Schulfreunde, so 10 Jahre nicht gesehen und denen das dann erzählt habe, dann haben die schon so gedacht, hä, Denise, du und Pornografie, ich check's jetzt gar nicht mehr. Du hast doch eigentlich Finance Accounting studiert und relativ, du warst doch eigentlich immer so sehr konservativ und ja, das ist dann für viele sehr verwirrend.
Total spannend, diese Entwicklung, ne? Und mich würde nochmal interessieren, wie Männer darauf reagieren, weil es ist ja schon so, dass tendenziell Männer sich mehr mit dem Thema Porno identifizieren können und aber ja, das wahrscheinlich auch noch nicht so reflektiert haben, was sie da schauen und wie noch die Welt aussehen könnte.
Ja, und vor allen Dingen Männer sagen nie, was sie schauen. Also sie sagen zwar, sie schauen, also ich will jetzt nicht pauschalisieren, das ist auch irgendwie blöd, nicht alle Männer, aber die ich jetzt im Bekanntenkreis gefragt hatte, die wollten nicht unbedingt darüber reden, was sie schauen, sondern einfach nur gesagt, dass sie schauen. Und bei Frauen war es eher das Gegenteil. Die haben immer darüber noch geredet, was sie besonders gut fanden. So den Masseur, ich schicke dir gerne noch einen Link. Und dann, das fand ich irgendwie ganz cool. Und und die Männer im Bekanntenkreis waren da ein bisschen verschlossener. Und auch Max, mein Mitgründer, meinte auch irgendwann mal zu mir, ja Denise, wenn du diese Plattform machst, bist du super cool. Und wenn ich das mache, dann bin ich irgendwie komisch. Weil es irgendwie, klar, ein Mann, der jetzt wieder Pornos macht. Und das tat mir dann irgendwie auch leid, weil es ja auch total stigmatisch ist und auch nicht gleichberechtigt. Ja,
total.
Du hast eben gesagt, 10% der Pornoschauer, sagt man das, zahlen für Pornos. Wie ist das denn bei Cheeks? Ihr habt ja unterschiedliche Abo-Modelle. Ist die Zahlungsbereitschaft da hoch? Muss man auf jeden Fall bezahlen?
Also du kannst den Podcast natürlich so hören und auch die Artikel lesen. Aber eigentlich alles, was so von den Creatoren in dem Sinne Filme und auch Audios oder auch die Workshops, für die musst du immer zahlen. Das Pricing-Modell ist total einfach. Eigentlich, wir haben ein Monatsabo und ein Jahresabo. Und das Monatsabo ist einfach, du zahlst 14,90 € im Monat, kannst jederzeit kündigen oder du zahlst einfach für ein Jahr und dann kriegst du einen kleinen Preisvorteil für deine Treue. Und genau, und kannst dann auch jederzeit kündigen, aber bist dann eben für ein Jahr dabei.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast.
Und arbeitet ihr daran, sozusagen auch dieses Bild aufzubrechen, dass man eigentlich irgendwie, ja, man ist es gewohnt, wenn man Porno schaut, dass man die umsonst schauen kann auf vielen Plattformen. Jetzt kommen ja erst langsam solche Plattformen wie Cheeks auf den Markt. Aber wir alle zahlen ja auch für Netflix, für Spotify und Co. Also es ist halt auch so ein bisschen die Frage, warum zahlt man nicht für solche Themen auch und ist bereit, auch genauso so einen Preis zu zahlen pro Monat? Wie schafft ihr das irgendwie vielleicht in den Köpfen so ein bisschen was zu bewegen?
Wenn man sich so an früher erinnert, nicht so, dass ich das gemacht hätte, aber man konnte ja theoretisch Musik runterladen auf Plattformen und man hätte im Leben vielleicht nicht dafür gezahlt. Und dann irgendwann wurde es aber verboten. Also es gab wirklich Leute, die wirklich dafür dafür Anzeigen bekommen haben und auch dafür zahlen mussten. Das Gleiche ist ja mit dem Film gewesen. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mal einen Film gesehen habe, wo jemand mit einer wackeligen Kamera was im Kino abgefilmt hat und ich mir das bereitwillig angeschaut habe, aber ja, umsonst. Aber am Ende gab es halt ja Netflix und man würde im Traum nicht mehr daran denken, irgendwie illegal Musik runterzuladen oder irgendwelche Filme zu schauen. Ja. Und das Gleiche passiert jetzt auch mit der Pornografie. Also so, die Leute wollen irgendwie Convenience, die wollen nicht mehr diese schmuddeligen Seiten und vor allen Dingen wollen sie auch keine Viren mehr. Also sie wollen einfach sauberen Content haben, sie wollen wissen, woher er kommt. Und da bräuchten wir auch noch ein bisschen Support natürlich auch von der Regierung bezüglich Netzsperren, dass man eben solche Seiten wie die Plattform, von der ich gerade gesprochen habe, vielleicht auch sperrt, über Netzsperren, dass man sagt, hey, eigentlich nur das, was legal ist, sollte auch noch zugänglich sein. Und das wäre, da bräuchte ich ein bisschen mehr Support, wünsche ich mir zumindest, dass da die Regierung mehr eingreift. Aber der Trend geht eben dahin und das Verständnis dafür wird auf jeden Fall gerade geschaffen.
Ja. Wie ist es mit ganz jungen ZuschauerInnen? Ich habe gelesen, irgendwie durchschnittlich fangen, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber fangen Kinder ja eigentlich schon mit 11 Jahren an, Pornos zu schauen, die sich tendenziell ja nicht 15 € vielleicht pro Monat leisten können für eine Pornoplattform. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht, wie man sozusagen auch diese Zielgruppe irgendwie mitnimmt?
Was wir eigentlich nicht wollen, ist Pornografie für Kinder. Also dafür müsste man schon ein gewisses Alter erreichen. Was wir aber trotzdem fördern wollen, ist die Neugierde, die Kinder haben bezüglich Sexualität. Und dabei geht es nicht darum, okay, wie kann ich verhindern, dass ich schwanger werde, sondern was bedeutet eigentlich Lust? Wie sieht es eigentlich aus? Ich meine, alle gehen davon aus, okay, du bist dann in einem gewissen Alter und du weißt, wie Sexualität funktioniert. Klar, dass da Interesse ist. Und Kinder googeln und kommen dann natürlich meistens unfreiwillig auch noch auf Seiten, die viel Gewalt in Sexualität, uneinvernehmliche Gewalt in Sexualität zeigt. Und da würde ich mir wünschen, dass es vielleicht eine Light-Version gibt, dass man vielleicht eine Abstufung macht, meinetwegen auch gratis oder dass man einfach viel früher den Bildungsauftrag in Schulen hat, über Pornografie aufzuklären. Mhm. Man klärt ja auch über andere Sachen auf und das sollte auf jeden Fall verankert sein. Und da eben auch darauf hinzuweisen, hey, wenn euch das was interessiert, ja, müsste man irgendwie ein Alternativangebot schaffen.
Total. Das ist auch total spannend, irgendwie sich zu überlegen, wer klärt auf, diese ganzen kleinen Kinder, irgendwie spießige Lehrer in der Schule, die Eltern, die es vielleicht auch manchmal nicht richtig können. Und ja, dann muss man sozusagen selbst gucken, wie man klarkommt.
Ich hatte auch letztens die Diskussion mit einem anderen Kollegen aus der Branche, würde ich sagen. Und der hatte auch erzählt, er sieht eher den Bildungsauftrag bei den Eltern, dass man da einfach viel früher ansetzt und das viel früher einfach kommuniziert. Aber ja, kann das jetzt auch nicht von allen erwarten. Vielleicht haben die meisten noch nicht mal selber damit Erfahrung gemacht. Ja, dann muss dann die Schule irgendwie doch.
Ja, und wenn man sich an den Sexualkundeunterricht erinnert, dann weiß man ja, dass das eher nicht vorhanden ist.
Was mir aber aufgefallen ist, ich kenne ja nur noch meinen eigenen Sexualkundeunterricht, der ist schon ein bisschen was her. Und vielleicht hat es sich ja mittlerweile auch geändert. Aber,
Fingers crossed.
Ja, ich hoffe sehr.
Oh mein Gott, ja.
Und kannst du schon ein bisschen mitnehmen, was für die Zukunft geplant ist? Habt ihr noch spannende Projekte, die anstehen?
Ja, wir wollen auf jeden Fall noch mehr produzieren und noch mehr versuchen, die Seite stärker an die eigene Sexualität zu knüpfen, wenn man das so sagen kann, dass alles ein bisschen natürlicher ist, dass Cheeks mehr in den Alltag eingebunden wird. Und ja, das ist so für die Zukunft auf jeden Fall geplant. Dass es nicht mehr nur so ist, okay, ich gehe jetzt auf eine Seite und schaue Filme, Audios oder genau das, was du eben gesagt hast, sondern dass man eben ganzheitlicher damit in Kontakt kommt.
Wie schafft ihr das? Oder?
Ja, das ist die Herausforderung. Da werden wir auf jeden Fall viel mit dem Produktteam zusammenarbeiten, aber da werde ich auf jeden Fall vielleicht in einer anderen Folge nochmal mehr erzählen.
Ja, voll gerne. Wie viele Leute habt ihr mittlerweile im Team?
Fast 20 sind wir.
Cool.
Und vorrangig Frauen. Mhm. Ich glaube, es ist einfach dem Thema geschuldet und ein sehr, sehr cooles Team, muss ich sagen. Also alle sehr freundlich, auch vom Mindset her offen und nachhaltig und respektvoll vor allen Dingen. Macht auf jeden Fall Spaß.
Hatten die MitarbeiterInnen schon davor irgendwie Kontakt zu der Branche?
Teilweise, sowohl als auch. Also nicht alle, aber alle kamen aus unterschiedlichen Richtungen und aber auch welche aus der Branche.
Ja. Wir hatten ja auch schon mal an Sophie Klaus, die von The Female Company bei uns im Podcast, und die hat erzählt, wenn Leute neu bei ihnen anfangen, sind sie erst immer noch mal so ein bisschen zurückhaltend, über das Thema Periode zu sprechen und so weiter. Ist das bei euch auch so?
Ich frage das eigentlich immer im Erstinterview ab. Mein ganzes Team ist immer genervt, weil ich bin da immer sehr pedantisch. Nein, Erstinterview machen entweder irgendwie Helen oder ich, weil wir im HR-Bereich sind. Und ich frage das schon vorher, weil wir wollen ja irgendwie, dass alle sich befreit fühlen. Und deshalb teste ich schon vorher eigentlich, wie offen Menschen sind. Und wenn ich so merke, dass sie sich so absolut dagegen sträuben und eigentlich gar nicht so unserer Vision treu sind, dass wir uns wünschen, dass Menschen sexuell befreiter sind, dann matcht es meistens nicht. Und dann haben wir eigentlich hinterher dann eher so ein Mismatch innerhalb der Firma. Es müssen nicht alle super sexpositiv sein, aber sich zumindest wünschen, da offener zu sein.
Und merkst du auch in der Entwicklung der Mitarbeitenden, dass es lockert, über das Thema zu sprechen und es den Leuten dann einfacher fällt?
Ja, und irgendwann sind wir so weit, dass wir in der Deutschen Bahn sitzen, so wie heute, und dann reden wir so viel über das Thema und die Leute gucken und wir müssen, weil irgendwann ist das ja wirklich in unserem Habitus, oder wir haben eine Zeit lang in einem sehr bekannten Coworking-Space gearbeitet und da war viel Glas, und irgendwann haben wir dann natürlich auch mal ein Screening gemacht, was sind die besten Filme, welche laufen super gut, und dann haben wir alle geguckt, und wir müssen uns da eher so ein bisschen zügeln, dass wir auch mal das respektieren, dass Leute vielleicht nicht so viel sich mit der Materie auseinandergesetzt haben wie wir. Aber es ist wirklich eine Reise. Also doch, am Anfang haben wir auch noch gekichert, wird jetzt keiner mehr machen.
Und stumpft man da so ein bisschen ab, wenn man so viele Filme gesehen hat?
Man schaut auf jeden Fall weniger Pornos. Also es ist einfach. Ich weiß nicht, ob ihr noch viele Podcasts hört, wahrscheinlich. Aber ich sehe dann schon total viel und achte dann eher auf so Kleinigkeiten wie, das Licht gefällt mir jetzt aber nicht so gut. Deshalb, ja.
Total spannend. Und wenn du dir eine Sache für die ganze Industrie wünschen könntest, welche wäre das?
Oh, ja, das ist natürlich, dass die ganze Industrie, also sowohl auf der einen Seite stärker reguliert wird, dass alle Akteure geschützt werden, als auch, dass sich die Gesellschaft mehr befreit. Also so die zwei Richtungen wünsche ich mir sehr für die Industrie. Und es gibt es vereinzelt schon, aber dass es einfach einfach publiker wird und wir da alle an einem Strang ziehen. Weil am Ende berührt jeden irgendwie Sexualität, und das wäre auf jeden Fall wichtig.
Total schön.
Ja, wir kommen leider schon zum Ende der Folge. Es war sehr, sehr spannend und ich habe ganz viel dazugelernt. Am Ende stellen wir immer die Frage, was wären denn deine Top 3 Ideen, um dem Ziel 50-50 näher zu kommen?
Ja.
Kannst du natürlich gerne auf die Pornoindustrie oder auch allgemein beziehen.
Boah, um dem Ziel 50-50 näher zu kommen. Also zum einen viel früher sich mit dem Thema Gleichberechtigung und Verschiedenheit auseinanderzusetzen. Also wirklich schon viel, 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 viel früher. Nicht erst wie ich mit 12, sondern noch früher. Andere Sichtweisen natürlich auch zu sehen. Nicht nur immer die eigene. Das passiert im Privaten auch ganz häufig, dass man immer nur seine sieht. Aber es gibt eben ganz, ganz viele. Das wäre irgendwie Tipp Nummer 2. Und Tipp Nummer 3, es ist einfach eine Reise. Und ich glaube, mit einer Aggression kommt man da nicht unbedingt weiter, sondern es dauert einfach. Und wir sollten da Schritt für Schritt rangehen und uns langsam an ein Optimum annähern oder auch an 50-50 und nicht versuchen, morgen es schon durchzudrücken, sondern ja, es muss natürlich kommen.
Das ist auch unser Ansatz. Mega schön. Ja. Es hat großen Spaß gemacht, Denise. Schön, dass du hier warst. Vor allen Dingen, dass du uns in Hamburg besucht hast. Und wir freuen uns noch total viel von dir zu hören und von Cheeks natürlich. Und für alle HörerInnen, die jetzt neugierig geworden sind, wo kann man euch finden? Und
ja, ihr könnt natürlich einfach auf unsere Seite gehen, wenn ihr über 18 seid. getcheeks.com. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch irgendwann nochmal in Hamburg besuchen könnte.
B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. Nicht immer, aber ab und zu, das weiß ich selber. Und genau hier will Along mit seiner Lösung ansetzen. Also E-Mail-Schleifen vermeiden, E-Mail-Ping-Pong vermeiden, dafür sorgen, dass Verkäufer verstehen, was die Interessenten intern so abstimmen. Vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Materialien, die häufig solchen Mails angehängt sind, stets aktuell sind. Nur, wie kann das alles gehen? Was genau macht Along? Sie bauen sogenannte Along Spaces, also im Kern Digital Sales Rooms, in denen alle Materialien abgelegt sind, wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr in E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessentinnen und Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit dem eigenen CRM verbinden. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos alongspace, ein Wort, alongspace.com/OMR.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.